Wir sind in Markus Kapitel 9 heute Morgen. Die Lieder haben echt gut zu der Predigt gepasst heute Morgen. Irgendwie leitet der Heilige Geist das immer so, oder? Das ist immer schön. Ja, Jesus, wir kommen zu dir. Du bist derjenige, der unser Herzen verändern kann. Du bist Quelle unseres Lebens. Und es geht heute Morgen um dich. Es geht jeden Sonntagmorgen um dich, Jesus. Und Herr, wir freuen uns, dass wir dir jetzt begegnen können, Jesus. Wir freuen uns auf diesen Morgen. Wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort zu uns offenbarst, dass wir dich besser erkennen, dass du größer wirst in unseren Gedanken und Herzen, Jesus. Herr, wir geben dir diese Zeit hin, in deinen Namen. Amen. Ich bin kein Ingenieur, aber man muss auch kein Ingenieur sein, um eine Brücke schätzen zu wissen. Was ist eine Brücke? Eine Brücke ist ein Bauwerk, das zwei Landstücke miteinander verbindet, damit der Mensch hinüber gelangen kann. Ich habe auch ein Slide dazu. Die Jünger in unserem Text, hier sieht man den schönen Golden Gate Bridge in San Francisco, ein Heimatbundesstaat. Man will von San Francisco nach Napa, wo die Weinbergen sind in Kalifornien, dann muss man über diese Brücke fahren. Und ich bin auch einmal rübergelaufen und dann dachte ich, oh, es gibt keinen Bus, was man zurücknehmen kann. Und dann musste die ganze Brücke zurücklaufen. Schon eine Strecke. Aber den Hafen da in San Francisco ist riesig. Und ohne diese Brücke würde man einen sehr langen Umweg fahren müssen, nach Nordkalifornien zu fahren, wenn man in San Francisco ist. Und die Jünger in unserem Text haben gerade gehört, was es heißt, ein Jünger Jesus zu sein. Es war eine herausfordernde Passage letzte Woche. Die Liebe zu Gott, basierend auf dem, was er für uns getan hat, motiviert uns, wie wir gelernt haben, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Aber wir lesen diese Passage immer noch und werden von ihr herausgefordert und sagen, Jesus, das ist schwer. Es ist schwer, unser Kreuz auf sich zu nehmen und dir zu folgen. Manchmal fühlt es sich wie Sterben an. Wie wir letzten Sonntag gesehen haben, weil wir von der Welt abgelehnt werden. Weil wir auch zu unserem Fleisch und unseren Begierden Nein sagen sollen. Weil wir was Besseres haben. Wir haben einen Jesus, der uns liebt. Und aus seiner Liebe für uns lieben wir ihn. Und leben auch, wie er möchte. In unserem Text von heute Morgen werden wir an eine Brücke erinnert. Zunächst einmal bildet dieser Abschnitt eine Brücke zwischen Markus Kapitel 1, Vers 8 und Markus Kapitel 9, Vers 16. Markus 1, Vers 8 hat uns gesagt, wer Jesus ist. Wir haben gesehen, wer Jesus ist. Er ist der, der Dämonen rausschmeißen kann. Er ist der, der Leute heilen kann, Brot vermehren kann und Fische. Markus Kapitel 9, Vers 16 wird uns sagen, was für ein Messias Jesus sein wird. Und das ist für die Jünger, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, erschreckend, wie Jesus, du wirst sterben. Petrus könnte das nicht fassen. Was für ein Messias ist Jesus? Er ist die einzige Brücke zwischen Gott und den Menschen. Und das wird uns heute Morgen von keinem Geringeren als Gott, dem Vater, bestätigt. Und der Abstand zwischen Gott und den Menschen ist zu groß. Genauso wie groß wie oder noch größer als der Hafen da in San Francisco. Man kann nicht diese Brücke oder diese Kluft überspringen. Es geht nicht. Wir brauchen eine Brücke. Wir brauchen Jesus, um diese große Kluft für uns zu überbrücken. Und Jesus tat dies durch den Weg des Kreuzes. Und deshalb ist er derjenige, den wir anbeten. Er ist derjenige, auf den wir hören. Denn es ist sein Weg, der zur Herrlichkeit führt. Wir lesen ab Vers 1 hier in Markus Kapitel 9. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und die redeten mit Jesus. Was für ein schöner Text. Gottes Reich ist nicht schwach. Das haben wir bisher gesehen im Markus-Evangelium. Gottes Reich bricht langsam hinein. Wir sehen Stück für Stück, was Gottes Reich ist. Und Gottes Reich ist machtvoll. Es hat die Macht, Leben zu ändern. Es hat die Macht, Dämonen rauszuschmeißen. Es ist die mächtigste, lebensverändernde Sache, der ein Mensch angehören kann. Und nachdem wir von unserer Nachfolge hier auf der Erde gehört haben, könnten wir versucht sein, als Christen von Trübsinn erfüllt zu sein. Aber Jesus will, dass seine Jünger nicht nur verstehen, dass er der Christus ist und was das für ihr Leben und ihre Nachfolge bedeutet, sondern auch, wie ihre Zukunft aussieht, weil Gottes Reich kraftvoll ist. Er möchte, dass seine Jünger Hoffnung auf dieses mächtige, lebensveränderte Reich Jesu haben. So lesen wir, dass er Petrus, Jakobus und Johannes nach 6 Tagen auf einem Berggipfel mitnahm. Diese Männer gehören zum inneren Kreis von Jesus. Diese Männer waren die Männer, die Gott benutzen würde, um seine Kirche zu formen. Jakobus war der erste Märtyrer. Johannes war der am längsten lebende Apostel. Hat bis vielleicht nach Christus, 90 nach Christus gelebt. Petrus war in vielerlei Hinsicht, wie man auf Latein sagt, primus inter pares, erster unter Gleicher. Jesus führt diese Männer auf einen Berg im Norden Israels, im heutigen Golan-Gebiet zwischen Israel und Syrien. In einem anderen Evangeliumsbericht wird erzählt, dass Jesus zu beten beginnt. Dass es Nacht war. Und die Jünger waren müde. Ich weiß nicht, wie viele Berge du in deinem Leben hochgegangen sind. Aber ein Berg hochzugehen ist nicht ohne. Man ist müde hinterher. Die Jünger waren müde und schliefen. Aber als Jesus betete, sagt Lukas Evangelium, wurde er verklärt. Bei Lukas lesen wir, dass dieses Ereignis sie erweckte, aufweckte und ihre Aufmerksamkeit erregte. Wenn man diesen Text liest, ist man auch ziemlich schnell wach. Was passiert hier? Jesus glänzt. Jesus ist jetzt in seiner Herrlichkeit. Jesus glänzt. Und das Wort verklärt ist das Wort Metamorphose. Wir waren alle in der Schule. Ich weiß noch, als ich klein war und wir saßen da und da eine Raupe zu einem Schmetterling wurde. Wir saßen alle da, gucken das jeden Morgen an bei unserem Klassenzimmer. Ist das jetzt ein Schmetterling? Ist das jetzt was geworden? Ist diese kleine Würmchen jetzt was Schönes? Es ist eine erstaunliche Verwandlung eines Tieres. Eine Raupe ist ein erstaunliches Tier. Aber wer mag nicht auch einen Schmetterling? Ich würde viel lieber den Schmetterling haben. Im Schmetterling sehen wir die wahre Schönheit des Tieres, das einmal eine Raupe war. Und als Jesus auf die Erde kam, hat er seine Herrlichkeit mit menschlichem Fleisch bekleidet. Es ist, als hätte er eine Jacke angezogen. Man würde keine Jacke heute anziehen, weil es viel zu warm ist. Aber wir verstehen dieses Prinzip, oder? Das, was ich bin, hat sich nicht geändert. Ich habe nur eine Jacke jetzt an. Ich sehe jetzt vielleicht ein bisschen dicker aus. Aber ich bin immer noch Andrew. Jesus war immer noch Gott. Er war Gott. Aber er fügte seine Gottheit die Menschlichkeit hinzu. Etwas, ohne etwas von beidem wegzunehmen. Er war gleichzeitig vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Für einen Moment sehen wir hier in der Bibel, wie die Herrlichkeit, die er seit ewigen Zeit mit dem Vater hatte, noch einmal durch die Jacke seines Menschseins scheint. Markus beschreibt uns durch Petrus sehr gut, wie dieser Moment aussah. Seine Kleidung war intensiv weiß, besser als alles, was Bleichmittel tun konnte. Das erinnert uns daran, wie kostbar das Weihnachtswunder ist, oder? Diese Herrlichkeit wurde von Menschheit bedeckt. Diese Vollkommenheit, was wir hier erblicken, wurde durch menschliches Fleisch bedeckt. Jesus hat das für dich und mich gemacht. Und die Verklärung Jesus zeigt den Jüngern, wie herrlich Jesus ist. Es zeigt uns, wie herrlich Jesus ist. Und diese Jünger hatten damit zu kämpfen, dass Jesus der Christus war. Sie verstehen nicht ganz, was es bedeutet, einen Ruf in den Nachfolger zu hören, der mit einem Kreuz verbunden ist. Aber sie sehen denn diesen Jesus in seiner Herrlichkeit und Pracht. Und diese Jünger bekamen das zu sehen, was die Menschheit in ihrer Geschichte nur selten gesehen hat. Denk mal darüber nach, wie oft die Herrlichkeit Gottes in unserer Bibel zu sehen war. Mose durfte die Rückseite Gottes sehen, aber das Gesicht Gottes konnte er nicht sehen. Sonst hättet ihr es ihm umgebracht. Der Tempel war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes bei Salomo. Petrus beschreibt dieses Ereignis in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. So beschreibt Petrus am Ende seines Lebens, was er hier in diesem Moment sah. Herrlichen Majestät, König aller Könige, Herr aller Herr. Die Jünger schauten auf dieses wunderbare, mächtige Ereignis. Sie sahen, was nur wenige Menschenaugen gesehen haben. Wir sehen, dass Mose und Elia auftauchen, auch hier. und anfangen, mit Jesus zu sprechen. Woher die Jünger wussten, dass es sich um Mose und Elia handelte, wissen wir nicht. Aber es gibt mir Hoffnung, dass wir im Himmel einander erkennen werden. Aber wir lesen im Lukas-Evangelium, dass sie über etwas Bestimmtes mit Jesus sprachen. Sie sprachen über das Kreuz. Sie sprachen über das, was Jesus gleich machen würde. Sie sprachen über das, was Jesus erwartete, als er von diesem Berg zu einem Berg, anderen Berg, außerhalb Jerusalems hinabstieg. Das erinnert uns einmal mehr daran, dass man das Kreuz und die Herrlichkeit nicht trennen kann. Wie wir letzte Woche gesehen haben, man kann die Herrlichkeit und den Sieg der Auferstehung nicht ohne das Kreuz haben. Du kannst die zukünftige Herrlichkeit des Himmels nicht genießen, ohne zuerst den Weg Jesus zu gehen, der der Weg des Kreuzes ist. Wir tun das, wenn wir Jesus annehmen. Wir identifizieren uns mit seinem Tod. Wir gehen diesen Weg mit Jesus Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis wir zu ihm kommen. Und diese Herrlichkeit erwartet uns. Aber diese Herrlichkeit kann nicht von dem Kreuz getrennt werden. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass Mose und Elia auftauchen. Das zeigt uns, dass das Gesetz, das durch Mose repräsentiert wird, und dass das Gesetz, das durch die Propheten Elia repräsentiert, oder die Propheten, die durch Elia repräsentiert werden, alle auf das Kreuz hinwiesen. Das ganze Alte Testament wies auf diesen Punkt hin. Das Alte Testament, was Petrus, Jakobus und Johannes als gute jüdische Jungen so gut kannten, deutete auf diesen Punkt. In Hebräer Kapitel 10, Vers 7 bestätigt uns der Autor des Hebräerbriefs das, wenn er sagt: Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Eine Buchrolle. Das, was schon geschrieben worden ist, beschreibt, was Jesus eines Tages machen würde. Mose und Elia wussten das. Sie haben es prophezeit und sie sind hier auf dem Berg, um das für diese jüdischen Jungen und für uns zu bestätigen. Die Bibel ist ein Buch mit einer Geschichte. Man kann das Alte Testament nicht von dem Neuen Testament trennen. Viele Leute würden das gerne machen heutzutage, weil die Geschichten aus dem Alten Testament manchmal schwer sind. Besonders für uns im Westen. Wir mögen keinen Krieg, wir mögen keine Strafe, aber es gehört alles zusammen. Und Jesus ist die Antwort auf das Alte Testament. Das Kreuz war nie ein Plan B. Das Kreuz war immer Gottes Plan A. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Im Anfang unserer Bibel: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Genau das ist am Kreuz passiert. Die Macht der Sünde und des Todes wurde zerstört, aber es kostet Jesus das Leben, und dieses Ereignis in diesem bemerkenswerten Moment ist da, worüber sie sprechen. Wie reagiert Petrus, als er diesen verherrlichten Jesus mit Mose und Elia sieht? Wir lesen ab Vers 5, was Petrus' Reaktion war. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Petrus, unser lieber Petrus, kann den Mund nicht zumachen. Petrus ist von dem Moment überwältigt. Besonders von Angst. Petrus wusste als guter jüdischer Junge, was die Herrlichkeit Gottes bedeutet. Er weiß, dass der Ort, an dem sich die Herrlichkeit Gottes befindet, auch der Ort ist, an dem man anbetet. Und deshalb schlägt er vor, dass sie Zelten bauen sollten, um diese Herrlichkeit einzuschließen. Es war für Petrus in diesem Moment fast zu viel. Er kriegte wirklich zu viel. Petrus kannte Gottes Wort gut genug, um sich vor der Herrlichkeit Gottes zu fürchten. Und das zu Recht, wenn man das Alte Testament liest, ist die Herrlichkeit mit Furcht auch manchmal verbunden. Man könnte nicht einfach in den Heiligkeit, den Heilige von Heilige gehen. Man könnte nicht den Berg Sinai hochklettern als normale Person. Nur Mose dürfte hochgehen. Aber das ist hier kein Moment, den man fürchten muss. Wieso? Weil Jesus da ist. Wir lesen, dass Gott, der Vater, in diesem Moment eingreift. Und genau wie bei der Taufe Jesus bestätigt, wer Jesus ist und dass er an seinem Sohn Gefallen findet. Jesus, Gott, findet Gefallen an seinem Sohn. Wir müssen uns keine Angst von Gott haben, Gott den Vater haben, wenn wir Jesus haben. Manche Leute haben Angst immer noch als Christen von Gott. Darf ich ihm nähern? Habe ich die Sache zu sehr verbockt? Ja, in Jesus dürfen wir Jesus, Gott nähern. Wir müssen keine Angst haben, weil Jesus, Gott sieht uns durch Jesus. Niemand hat Gott den Vater gesehen. Aber wir haben Jesus hier. In Gottes Wort kleidet Gott sich oft mit einer Wolke. Er tut dies, damit wir ihn nicht sehen können. Aber es trennt auch Gott von den Menschen. Er wahrt den Abstand, damit der Menschen nicht von der Herrlichkeit und Herrlichkeit Gottes zerstört wird. Und das ist die Angst, die Petrus hier hatte. Aber er hat vergessen, ich habe Jesus hierbei. Und jetzt sagt Gott, der Vater, dass dies mein geliebter Sohn ist. Was ist ein Sohn? Ein Sohn ist das Spiegelbild seines Vaters. Wenn du meinen Vater ansiehst, kannst du bestimmte Eigenschaften erkennen. Ich bin nicht so groß wie mein Vater. Aber ich sehe ihm ähnlich. Auch so, wenn du meine mütterliche Seite anguckst. Sieh meine mütterliche Seite, mein Onkel da, sehr ähnlich. Eines Mal war meine Frau bei ihr in einem Dorf, wo meine Frau seit 15 Jahrhundert kommt. Und jemand hat meine Frau und meine Schwiegermutter besucht und meinte, ja, du bist auch eine davon. Sie könnte die Ähnlichkeit sehen. Diese Familie war lange da, man wusste, wie diese Familie aussah. Das ist genauso oder umso mehr mit Jesus. Jesus ist nicht wie ich mit meinem Vater. Ich sehe meinen Vater ähnlich, aber ich bin nicht den Gleichen. Jesus ist der Gleiche. In Hebräer Kapitel 1, Vers 3, Jesus ist die Ausstrahlung Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Niemand hat Gott den Vater gesehen, aber in Jesus sehen wir das perfekte Abbild Gottes. Das perfekte. Und Jesus ist in sein Wesen, in sein Charakter, in sein alles ist ihm genau wie der Vater. Die Jünger hatten oft Probleme damit. Philippus spricht zu ihm irgendwann, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus ist kein anderer Mose, ist kein anderer Prophet, er ist Gott. Und als Mose in Exodus 34 vom Berg herunterkam, lesen wir, dass er mit Gott sprach und dann sein Gesicht bedecken musste, weil sein Gesicht die Herrlichkeit Gottes zeigte. Mose war nicht die Quelle dieses Lichtes. Das Licht ging. Er reflektierte nur das Licht der Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, der Vater ist die Quelle dieses Lichtes, wie wir heute Morgen gesungen haben. Er ist die Sonne, nicht der Mond. Und ich liebe es, wie Paulus das in Kolosser Kapitel 1, Vers 16 sagt. Dieser, das ist Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sei es Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das ist reiche Theologie. Nicht unbedingt komplizierte Theologie, vielleicht, keine Ahnung, aber reich in ihrer Bedeutung. Theologie soll uns nicht langweilen, aber richtig verstandene Theologie soll uns zu einem bestimmten Ort in unserem Leben führen. Zum Lob. Wir haben Gott vor uns, in seiner Pracht und Majestät. Wir haben heute Morgen den verherrlichen Jesus vor uns. Der Gott, der die Quelle von allem ist. Er ist der Gott, auf den wir hören sollen. Er ist der Gott, der alle allein steht. Jede andere Botschaft, jeder andere Prophet verblasst im Vergleich zu Gottes letzten Boten auf dieser Erde. Jesus. Es gibt viele Botschaften, die uns in unsere Welt gesendet werden. Es gibt viele Botschafter. Es gibt die weltliche Botschaft, die besagt, dass du für dich selbst und dein eigenes Glück lebst. Wir haben letzte Woche gesehen, dass diese Botschaft uns in ewige Trennung von Gott führt. Es werden politische Botschaften ausgesendet. Es werden Botschaften zum Umweltschutz gesendet. Es gibt Botschaften darüber, was ein Mann ist oder was eine Frau ist. Wir müssen alle Botschaften durch Jesus filtern. Er hat Völkern und Nationen geschaffen. Er hat die Welt, die wir sehen, erschaffen und findet sie auch gut. Er hat uns als Mann und Frau erschaffen und wir müssen über diese Dinge denken, wie er über diese Dinge denkt. Aber seine ultimative Botschaft kann nur durch das Kreuz und durch die Auferstehung verstanden werden. Und das sagt Jesus seinen Jüngern in diesem Vers 9 bis 13. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutete. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, der er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Jesus sagt den drei Jüngern, dass sie erst nach seiner Auferstehung über diese Ereignis sprechen sollen. Was uns sagt, dass wir diese Ereignis nicht außerhalb des Kreuzes und seiner Auferstehung verstehen können. Es ist so ein Schlüssel, diesen Text zu verstehen. Es war gut, dass Jesus das sagte. Und wir lesen, dass sie diese Ereignis für sich behielten, weil sie nicht verstanden, was Jesus mit Auferstehung meinte. Sie verstanden nicht, dass die Macht dieses Reiches nicht kommen würde, weil Jesus von Stärke zu Stärke ging, sondern dass Jesus zuerst von der Schwäche zu Stärke gehen würde. Zuerst von der Schwäche und Schande des Kreuzes zur Herrlichkeit der Auferstehung. Dieses Reich, das Jesus erreichte, war für die Jünger verwirrend. Es war nicht das, was sie erwartet hatten. Es war nicht das Reich, das sie ihr Leben lang in der Synagoge gehört hatten. Und das veranlasste die Jünger zu der Frage, und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Die Jünger verstanden, dass Elia von dem Kommenden des Messias von den Toten zurückkommen würden. Ihre Frage war also, wo ist Elia, Jesus? Wir haben ihn noch nicht gesehen. Und dies beruhte auf ihrem Verständnis von Malachi Kapitel 3, Vers 23. Und es stimmt, dass Elia zurückkommen und den Weg des Herrn bereiten wird. Aber das hat mit seinem zweiten Kommen zu tun, nicht mit seinem ersten. Jesus sagt, dass Elia gekommen ist. Es war Johannes der Täufer. Er hat den Weg bereitet. Johannes der Täufer kam als ein Typus des Elias. Aber wann und wie Elia den Weg bereiten würde, war nicht das Thema der Verklärung Jesu. Die Stelle, an die sie hätten denken sollen, war Jesaja Kapitel 53. Nicht Malachi Kapitel 3. Und das ist das Einzigartige am Christentum, das es vom Rest der Religionen und Philosophien der Welt unterscheidet. Das Christentum hat in seinem Kern das Kreuz. Es hat Leiden. Aber es hat Hoffnung inmitten dieses Leidens. Wir haben als Christen eine gute Antwort für die Leiden dieses Welts. Das ist die Auferstehung. Die Auferstehung beantwortet diese Frage. Keine andere Religion oder Philosophie hat eine solche Antwort. Die Auferstehung, die Verklärung ist ein Vorgeschmack auf die Auferstehung, die der junge Jesu eines Tages erleben werden. Und hiermit meine ich nicht Jesus' Auferstehung, sondern die Auferstehung, die die Jünger bei ihrem Eintritt ins ewige Leben erleben würden, werden. Genau das, was auf uns auch erwartet. Ich liebe 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Und wie Johannes das zum Ausdruck bringt. Geliebter, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestellt sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Zukunft. Das ist die Zukunft der Auferstehung für den, die diesen Weg des Kreuzes gehen. Immer wieder müssen wir an eine Passage wie diese erinnert werden, wenn wir durch das Leben gehen. Weil das Leben ist hart. Die Nachfolge ist hart. Aber vor uns liegt die Auferstehung. Es gibt ein Leben auch nach dem Tod. Das Beste kommt noch. Für die Jünger war das eine Gipfelerfahrung. Es ist immer schön, wenn man Bergen klettert und dann am Gipfel steht. Man genießt es. Und wir brauchen auch geistliche Gipfelerlebnisse in unserem Leben, bei denen sich unsere Augen über die Täler erheben und wir die klare, schöne Zukunft sehen können, die uns als Gläubige erwartet. Jesus ist die Brücke zu dieser Zukunft. Ohne ihn sitzen wir auf der Seite des Todes fest. Aber das menschliche Herz sehnt sich nach Leben, nach echtem, erfüllten Leben, nach Vergebung. Und Jesus erinnert uns in diesem herrlichen Abschnitt daran, dass es durch ihn Hoffnung auf Leben gibt, jetzt und in Ewigkeit. Wie ich dir schon oft gesagt habe, Magisch Herr der Ringe, das ist ein ziemlich düsteres Buch. Aber in all der Dunkelheit, von der du in Herr der Ringe liest, gibt es auch Momente des Lichtes und der Schönheit. Und Tolkien drückt das so gut aus. In Die Rückkehr des Königs lesen wir: Das Land schien voller Knarren und Knacken und schlauer Geräusche zu sein. Aber es gab keinen Laut von Stimmen oder Füßen. Weit oben zwischen den Wolken, hoch oben in den Bergen, sah Sam vor einer Weile einen weißen Stern glitzern. Seine Schönheit berührte sein Herz, als er aus dem verlassenen Land aufblickte. Und die Hoffnung kehrte in ihm zurück. Denn wie ein klarer, kalter Strahl durchdrang ihn der Gedanke, dass der Schatten am Ende nur ein kleines und vorübergehendes Ding war. Es gab Licht in hoher Schönheit für immer jenseits seiner Reichweite. Jetzt hörten sein eigenes Schicksal und sogar seine Meister für einen Moment auf, ihn zu beunruhigen. Er kroch zurück in die Brombeeren, legte sich in Frodos Seite und warf sich in einem tiefen, unruhigen Schlaf, in dem alle Angst vergaß. Wenn wir diesen Berggipfel verstehen, verstehen wir auch den Berggipfel des Kreuzes. Das rückt den zukünftigen Berg in die richtige Perspektive. Es gibt eine jenseitige Herrlichkeit. Es gibt eine jenseitige Hoffnung, wo wir den einen wahren hellen Stern sehen: Jesus. Und dieser Abschnitt soll unser Herzen zur Ruhe kommen lassen. Ein Berggipfel für uns sein. Wie sieht dein Herz heute Morgen aus? Ist dein Herz unruhig, ängstlich, von Leben überwältigt und du denkst, wo bist du, Jesus? Lass diese Gipfelerfahrung heute Morgen zu deiner Gipfelerfahrung werden. Wir können uns ausruhen, denn er, der ein gutes Werk an uns begangen hat, wird es vollenden. Weißt du, was wir noch tun könnten? Wir können anbeten. Wir können anbeten, weil Jesus Gott ist und wir durch ihn Zugang zu dieser Herrlichkeit haben. Wir müssen uns nicht fürchten, wie Petrus das tat. Anbetung ist die Art und Weise, wie wir durch verwandelte Herrlichkeit Gottes in unserem Leben erleben. Sei es, indem wir unser Herz verneigen, um Gottes Wort zu lesen und zu hören, oder indem wir Lieder singen. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche in der Wahrheit der Auferstehung zu ruhen und diejenigen anzubeten, der diese Ruhe und Zukunft für uns möglich gemacht hat. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, wir waren auf dem Berg heute Morgen. Ein Berg, was du für ein paar tausend Jahre warst. Aber dieser Berg ist noch wahr und bleibt wahr. Herr, du hast uns zum Gipfel gebracht heute Morgen, sodass wir über die Täler und Wälder blicken können. So dass wir die Zukunft sehen können, Jesus. Unsere Zukunft in dir. Ja, wir müssen diese Berge runtergehen, wir müssen durch Täler gehen in unser Leben, aber diese Hoffnung bleibt. Und wir freuen uns auf diese Zukunft. Herr, lass diese Zukunft, lass dieser verherrlichte Jesus groß sein in unser Herzen und Gedanken diese Woche. Lass diesen Text wieder in unsere Erinnerung gebracht werden, diese Woche. Wenn wir den normalen Dreck dieses Lebens leider erleben. Danke, Herr, für diese Zukunft. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.